Fansichten, der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Marco und Kevin.
Ja, ein herzliches Willkommen wieder mal zu unserem Podcast Fansichten. Heute hier zum 25. Spieltag, ja. Und ja, ihr werdet euch wundern, also ich bin jetzt der sozusagen noch übrig geblieben ist. Denn Kevin hat es richtig erwischt mit einer Grippe und ja, er wollte euch das heute nicht unbedingt antun mit seiner Stimme. Und ja, wir haben uns dann entschieden, dass ich dann diesen Spieltag mal alleine analysieren werde oder besprechen werde, mit mir selbst quasi. Nein, also ich werde jetzt natürlich keinen 2-Stunden-Monolog führen, aber trotzdem war der Spieltag sehr ereignisreich und wir wollten den demzufolge auch beleuchten, da sich ja in der Tabelle doch einige Dinge durchaus getan haben. Und deshalb möchte ich euch heute allein die neuen Partien ein wenig nahe bringen und auch einen Ausblick geben auf die jetzt folgende Woche. Also wir steigen ja ein in die Rückspiele des Champions League Achtelfinals. Und natürlich die Hinspiele in der Europa League am Donnerstag mit Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen. Ja, und dazu wird es einen kleinen Ausblick geben. Und wie gewohnt natürlich vorher die neuen Bundesliga-Partien vom Wochenende. Und ja, Marco begrüßt euch dazu heute. Also, und ich habe überlegt, wie kann man diesen Spieltag nennen? Und da kam ich dann so auf die Idee, man könnte ihn Spieltag der verpassten Möglichkeiten nennen. In welchen Bezug ich das setze, dazu komme ich dann sicherlich im Laufe der Folge zu sprechen. Denn es gab ja doch einige Mannschaften, die durchaus hätten sich in eine andere Position bringen können. Also angefangen von Borussia Dortmund, Hannover 96, Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC Berlin, ja, vielleicht auch Mainz 05. Also es sind durchaus da auch einige zu nennen, Eintracht Frankfurt auch noch. Aber wie gesagt, dazu im Laufe der Episode. Und ja, nun habe ich eine lange Vorrede gehalten. Ich würde einfach mal sagen, beginnen wir mit der ersten Partie vom Samstagnachmittag. VfL Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, das ist eine Partie, wo es, ja, man kann das schon so sagen, um die internationalen Plätze ging. Beide haben Ambitionen, in die Champions League zu kommen. Das heißt, Platz 3 oder 4 zu erreichen. Und dafür stand der VfL Wolfsburg natürlich mehr unter Druck als Borussia Mönchengladbach, weil sie einfach vor dem Spieltag 5 Punkte Rückstand hatten auf die Gladbacher. Und mit einem Heimsieg natürlich dann an die Borussia bzw. an die internationalen Plätze wieder richtig heranrücken würden. Und ja, so gestaltete sich dann auch die erste Phase des Spiels und Wolfsburg führte dann plötzlich nach 17 Minuten mit 2:0 durch ein Tor von Draxler in der 15. Minute und gleich das zweite Tor hinterher Max Kruse, der ehemalige Gladbacher, in der 17. Minute. Ja, der Schuss von Draxler war einfach ein schöner Flachschuss. Da war, glaube ich, auch für Jan Sommer nicht so viel zu halten. Und kurz darauf, das 1:0 leitete übrigens Schürrle auch ein. Also weil er gerade in der letzten Woche von sich reden gemacht hat in Hannover mit seinem Dreierpack. Auch da hat Draxler schon getroffen. Und Max Kruse, der ließ halt Elvedi, ja, kann man schon sagen, super aussteigen und vollendete dann kurz nach dem 1:0 zum 2:0 und Gladbach lag hinten, obwohl sie eigentlich gut mitgespielt haben. Ja, die Borussia ließ sich aber eigentlich nicht lange bitten und erzielte in der 23. Minute durch ein, kann man schon fast sagen, Traumtor von Raphael das 2:1 und war somit sehr schnell wieder in der Partie drin. Ja, wenn man das nun jetzt statistisch einfach mal betrachtet, dann hatte Gladbach doch relativ in den Statistiken die Nase eigentlich überall vorn. Also sie hatten 14 zu 11 Torschüsse. Dann die Passquote war 85% bei Gladbach, 81% bei Wolfsburg. Gespielte Pässe, Gladbach 670 und Wolfsburg 515. Der Ballbesitz, Gladbach 57%, Wolfsburg 43%. Die Zweikampfquote war ausgeglichen mit 50 zu 50%. Ja, das Chancenverhältnis war 3 zu 5 für Gladbach und das Eckballverhältnis war 3 zu 1 für Gladbach. Also sie sind in den statistischen Werten schon vorn. Wolfsburg hat seine ersten beiden Chancen genutzt, hat dadurch 2 zu 0 geführt und das Spiel wurde eigentlich in eine ganz andere Ausgangsposition gelenkt. Und Gladbach war aber dann wirklich drin in der Partie, hatte in der ersten Halbzeit auch noch die Chance zum Ausgleich. Und ja, da sind wir eben einfach wieder bei dem Problem. Gladbach nutzt seine Chancen nicht. Auch nach der Pause hält Castells riesig gegen Schindel. Der 71. Minute hat Tolgan Hazard dann Patrick Herrmann noch angeschossen. Ja, also auch da hätte der Ausgleich fallen können. Und ja, demzufolge wäre das gerechte Ergebnis für dieses Spiel wahrscheinlich ein 2 zu 2 gewesen. Aber Gladbach hat seine Chancen nicht genutzt. Wolfsburg hat es ja doch recht gut verteidigt, aber eben auch Glück gehabt. Und ich denke, den Sieg kann man letztendlich als glücklich bezeichnen. Aber Gladbach kann eben seine Auswärtsschwäche eben auch einfach nicht ablegen. So, und das ist eben auch der Punkt, der es verhindert, dass Gladbach ja letztendlich in der Tabelle schon längst Dritter ist, weil sie eben einfach zu Hause immer wieder unter Druck stehen. Zu Hause es aber auch zeigen, dass es geht, weil man da ja doch durchaus darauf angewiesen ist, dann die 3 Punkte wieder zu holen, damit man halt in diesen Regionen bleibt. Aber ich hatte das ja schon vor einiger Zeit mal gesagt, wenn man eben halt Dritter werden möchte, wo ich meine, das Potenzial dafür ist da, muss man eben auch mal ein Auswärtsspiel gewinnen. Und in Wolfsburg hat Gladbach wirklich ein ordentliches Spiel gemacht. Das Einzige, was gefehlt hat, war der Ausgleich, beziehungsweise die Unkonzentriertheiten wieder in der Anfangsphase und man liegt eben 2-0 hinten und das Spiel beginnt mit einer ganz anderen Ausgangsposition. Und Wolfsburg, ja, Wolfsburg hat halt die ersten beiden Chancen genutzt, was sie oftmals vorher auch nicht getan haben. Diesmal war es aber so und haben dann eben zum Ende hin ein bisschen Glück gehabt. Castells hat relativ gut gehalten oder recht gut gehalten und haben dann einfach mit Glück dieses Spiel über die Zeit gebracht, so die 3 Punkte geholt und sich an die Europapokalplätze wieder richtig rangespielt, auch an die Champions League Plätze. Und das war ja letztendlich das Ziel, auch in der englischen Woche. Also, man haben halt in Hannover gewonnen. Sie haben gegen Gladbach gewonnen. Das sind 6 Punkte. Ja, jetzt muss man halt einfach nachlegen. Die nächsten Partien für beide sind dann am Samstagnachmittag, also am kommenden Samstag, am 12.3. Wolfsburg hat ein Auswärtsspiel in Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach spielt zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Also das ist im Prinzip bei beiden die gleiche Konstellation, Abstiegskandidat gegen Kandidat für die internationalen Plätze. Und der Unterschied ist halt auswärts und zu Hause. Ich denke, Wolfsburg, ja, sie haben halt jetzt mal wirklich diesen wichtigen Sieg geholt gegen Gladbach. Und sie müssten das jetzt eben in Hoffenheim einfach nochmal unterstreichen, um dann wirklich die Ambitionen Richtung Platz 3, 4 nochmal zu unterstreichen. Also das meine ich schon, dass Wolfsburg dort nicht verlieren sollte. Aber das ist, glaube ich, auch im Bereich des Möglichen. Gladbach ist zu Hause, ist die drittbeste Heimmannschaft und ich denke, das sollte Gladbach auch gegen Frankfurt zeigen können. Und sie müssen halt einfach ihre Torchancen nutzen. Und wenn das Gladbach tut, kann Gladbach sehr viele Mannschaften dieser Liga schlagen. Und zu Hause im Borussia-Park erst recht. Und sie sind natürlich gegen Frankfurt Favorit. Und ich meine auch, dass Gladbach Frankfurt schlagen wird. Obwohl es da vor anderthalb Jahren ja schon mal die Überraschung gab, wo Gladbach ähnlich gut unterwegs war und plötzlich dann zu Hause gegen Frankfurt 1:3 verloren hat. Bei Frankfurt, ja, da kommen wir nachher noch dazu, aber, oder komme ich noch dazu, ist halt noch die Besonderheit, dass man eben einen neuen Trainer haben wird. Ja, und die ersten Spiele sind halt immer so vielleicht etwas Besonderes oder anderes oder vielleicht scheint das auch nur so. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Gladbach zu Hause gegen Frankfurt Favorit ist und demzufolge die Partie auch gewinnen sollte. Ja, ich würde sagen, komme ich zur nächsten Partie. VfB Stuttgart gegen die TSG 1899 Hoffenheim. 5:1 endete diese Partie. Ja, was gibt es da dazu zu sagen? Es war relativ deutlich, wie man doch durchaus merken kann. Das 1:0 und das 3:0 schoss bzw. köpfte Georg Niedermayer in der 6. bzw. 51. Minute. Dazwischen kam natürlich noch das 2:0 durch Lukas Rupp in der 42. Minute. Das 3:1 in der 74. Minute erzielte Kramaric für Hoffenheim, das 4:1 Philipp Kostic, 78. Minute und das 5:1 erzielte Timo Werner in der 83. Minute. Ja, was kann man sagen? Der VfB hat im Prinzip die zwei Niederlagen zuvor gegen Hannover und auch in Mönchengladbach vergessen gemacht. Also sie haben einfach ihre Chancen genutzt. Sie haben auch wirklich ein gutes Heimspiel gemacht. Der Unterschied zu dem Spiel gegen Hannover ist der gewesen, einfach, dass sie ihre Chancen genutzt haben. Ich meine, das kann man ja nun deutlich auch an den 5 Toren erkennen. Demzufolge hat Stuttgart einfach die englische Woche wirklich gut abgeschlossen, hat einen Konkurrenten auf Distanz gehalten, verdient auf Distanz gehalten, auch in der Höhe würde ich sagen, verdient auf Distanz gehalten. Stuttgart hatte ein Torschussverhältnis von 23 zu 13. Die Passquote war 76% beim VfB und 86% bei Hoffenheim. Ja, der VfB Stuttgart hatte 313 Pässe gespielt, TSG Hoffenheim 569. Der Ballbesitz war 37% beim VfB und 63% bei Hoffenheim. Die Zweikampfquote sprach auch knapp für Stuttgart, also nicht auch, das andere sprach ja nicht für Stuttgart. 53% beim VfB und 47% bei 1899 Hoffenheim. Daran sieht man eben schon, dass Stuttgart einfach doch durchaus ja sehr also zweikampforientiert gespielt hat eben und der Ballbesitz spricht weit für Hoffenheim, auch die Pässe, die Passquote, aber das Hoffenheim hat halt nicht viel Richtung Tor getan und Stuttgart halt schon. Stuttgart hat seine Chancen genutzt, hat auch die Chance genutzt, einfach in der Tabelle wegzukommen von der Abstiegszone, auch von einem direkten Konkurrenten und Hoffenheim ist es ja. Sie stehen auf Platz 17. Ja, Hoffenheim gehört natürlich zu den Kandidaten verpasste Möglichkeit, denn hätte man dieses Spiel gewonnen, wäre man auf 4 Punkte an den VfB Stuttgart rangekommen und wäre auch an das rettende Ufer einfach nah rangekommen. Aber so wie sie sich in Stuttgart präsentiert haben, wird es natürlich schwer. Also man muss Torschancen kreieren. So vom ganzen, ja, taktischen oder auch, wie gesagt, der Ballbesitz, das war ja jetzt nicht allzu schlecht, aber man muss halt Richtung Tor spielen und nicht quer spielen. Und ja, das sollte Hoffenheim halt doch durchaus wieder beherzigen, denn das hat ja in den ersten Partien unter Julian Nagelsmann durchaus geklappt. Also das war jetzt auch keine unterirdische Partie, das möchte ich so nicht verstanden haben, aber man muss natürlich schon etwas zielgerichteter spielen. Und Stuttgart hat halt diesmal seine Chancen doch genutzt und verdient 3 Punkte geholt und sich damit, glaube ich, aus dem Abschiedskampf verabschiedet. Und Sie werden damit nichts mehr zu tun haben. Ich glaube auch nicht, dass sie jetzt mit Europa noch so viel zu tun haben, denn dafür haben sie einfach die Spiele gegen Hannover und Gladbach eben nicht, haben sie halt verloren, und hätte man dort eben 4 Punkte vielleicht geholt, okay, dann würden wir vielleicht über was anderes sprechen, aber so glaube ich daran nicht, weil da auch zu viele Mannschaften noch mit involviert sind und Stuttgart da vielleicht dann doch zu weit weg ist. Hoffenheim, ja, Hoffenheim muss natürlich weiter kämpfen. Sie sind eine Mannschaft von vielen. So, und die Gelegenheit bietet sich natürlich am Wochenende wieder zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Das hat man ja gerade, ja. Und so wichtig das eben für Wolfsburg Richtung Champions League Ambitionen ist, so wichtig ist das eben auch für die TSG Hoffenheim, um eben nicht abzusteigen. Ja. Und Wolfsburg ist auswärts jetzt nicht so die wahnsinnige Macht. Also Hannover war jetzt der zweite Auswärtssieg am vergangenen Dienstag. Vielleicht kann Hoffenheim da doch irgendwas holen. Also ich würde das nicht ausschließen und glaube auch, dass man, wenn man seine Chancen nutzt, die man bekommen wird, dann auch vielleicht durchaus gegen Wolfsburg ein oder auch 3 Punkte holen kann. Und das ist sicherlich nicht unwichtig, denn ja, es sind noch 9 Spiele. Irgendwann muss man natürlich auch mal was holen und kann nicht immer nur von guten Spielen sprechen. Für die Spielanlage bekommt man halt am Ende dann keinen Punkt oder zwei oder drei. Das, ja, reicht dann eben am Ende nicht. Und deshalb ist das für Hoffenheim schon jetzt langsam auch wichtig, dass man eben auch mal, ja, so eine Mannschaft wie Wolfsburg schlägt. Es ist halt eine interessante Konstellation, weil beide haben Ziele, die auch wirklich verdammt wichtig sind. Und deshalb kann das eine interessante Partie werden, da in Sinsheim am Wochenende am Samstag. Tja. Und der VfB Stuttgart. Der VfB Stuttgart hat ein Auswärtsspiel in Ingolstadt. Ja, Stuttgart 31 Punkte, Ingolstadt 32. Ist halt ein Duell im Mittelfeld. Und ich glaube einfach, wer da gewinnt, ist dann unten endgültig weg. Und demzufolge ist es natürlich ein schwer zu spielendes Spiel, glaube ich, für Stuttgart, weil eben Ingolstadt steht massiv. Aber Stuttgart ist jetzt auch nicht so angriffsschwach. Also sie haben 40 Tore geschossen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man auch in Ingolstadt was holt und nicht verliert, also vielleicht sogar gewinnen kann. Und dann meine ich, dass Stuttgart unten raus ist, aufgrund auch seiner Spielstärke, aber eben auch aufgrund der ganzen Konstellation. Und demzufolge ist das vielleicht nochmal so das i-Tüpfelchen dann in Richtung Nicht-Abstieg. Und wenn man in Ingolstadt nicht verliert, glaube ich, ist da vieles geklärt. Ja, naja, würde ich jetzt einfach mal dieses Spiel als abgehakt betrachten. Ja, und jetzt kommen wir zu einer ganz verrückten Nummer. FC Augsburg gegen Bayer 04 Leverkusen. 3 zu 3. Nach 3 zu 0 Führung für den FC Augsburg. Alle 3 Tore durch den Koreaner Koo, Südkoreaner Koo, in der 6., in der 44. und in der 58. Minute. Tja, in der 60. Minute kam dann das 3 zu 1 durch Bellarabi, das 3 zu 2 war ein Eigentor durch Paul Verhaag in der 80. Minute, und das 3 zu 3 war ein Handelfmeter von Hakan Calhanoglu in der 90 plus 3. Minute. Tja, also in der Nachspielzeit. Es war eigentlich so gut wie die letzte Szene des Spiels. Tja, was will man dazu sagen? Das war eine Partie mit Also erstmal möchte ich noch sagen, dass es eine rote Karte noch für Augsburg gab in der Handelfmeterszene für Goboi, so ähnlich. Also es ist ein Niederländer. Ja, das war halt in der Nachspielzeit, und ja, das war wohl auch zu Recht. Also man muss das schon so sagen, aber der FC Augsburg kann sich über die oder wird sich vielleicht wirklich über diese 2 vergebenen Punkte noch sehr, sehr ärgern. Denn es ist halt einfach im Abstiegskampf, in der Abstiegszone sehr eng. So, und deshalb ist es eben auch wieder ein Teil Spieltag der verpassten Möglichkeiten. Da gehört durchaus auch der FC Augsburg dazu. Und klar ist Leverkusen spielstark oder sie können das sein. Und da ist auch nach dem 3-0 manchmal noch nicht so viel gegessen, wenn noch über eine halbe Stunde zu spielen ist. Aber das darf eigentlich Augsburg nicht passieren. Und Augsburg hat halt zu Hause eine gewisse Schwäche. Sie haben in den letzten 10 Partien wohl nur eine gewonnen, ja, eine. Und das kann auf Dauer natürlich Augsburg auf die Füße fallen. Und gerade wenn man jetzt 3-0 Vorsprünge schon verspielt, das sind halt wirklich zwei verschenkte Punkte. Zumal man eben das zweite und dritte Tor eigentlich Leverkusen geschenkt hat. Das muss man schon mal sagen. Insgesamt, wenn man sich aber die statistischen Werte anschaut, hat Leverkusen, führen sie in der Torschussbilanz mit 20-10. Leverkusen hat 570 Pässe gespielt, Augsburg 437. Passquote 76% bei Leverkusen, 70% bei Augsburg. Ballbesitz 57% Leverkusen, 43% Augsburg. Die Zweikampfquote, die spricht für Augsburg mit 55-45%. Ja. Chancen sind ausgeglichen mit 6-6 und das Eckballverhältnis ist 0-5. Also Augsburg keine Ecke bekommen. Ja, also letztendlich ist es schade für den FC Augsburg und für Leverkusen war es einfach nach den zwei Niederlagen, den 7 Gegentoren in der englischen Woche gegen Mainz und gegen Werder Bremen, natürlich dann irgendwo noch ein Punkt, den man so nach dem Spielverlauf nicht mehr erwartet hätte. Ob das jetzt Moral war oder nicht, das möchte ich nicht beurteilen. Weil, wie gesagt, das zweite und dritte Tor wurde Leverkusen auch ein wenig geschenkt. Sie haben Druck gemacht in der letzten halben Stunde. Das kann man auch sagen. Die Verunsicherung bei Augsburg war schon zu spüren. Aber trotzdem war das jetzt nicht unbedingt der wahnsinnigen Spielstärke von Leverkusen geschuldet. Sie haben halt Druck gemacht und das erwartet man aber auch von einer Mannschaft, die in den Europapokal möchte. Und Leverkusen steht jetzt halt auf Rang 8. So schlecht waren sie noch nie in der Rückrunde. Und sie halten natürlich noch Anschluss, dadurch, dass eben halt einige davor auch nicht gepunktet haben, ist halt diese 1 von 9 möglichen Punkten in der englischen Woche. Ja, man hätte einfach viel besser dastehen können. Das ist einfach der Punkt. Und das haben sie eben nicht geschafft. Nennen wir es einfach einen Punkt der Moral. Mehr aber auch nicht, weil ich finde halt, dass Leverkusen doch dort durchaus, sie hatten halt Glück. Roger Schmidt war diesmal noch zum dritten Mal gesperrt. Er war auf dem Wege nach Villarreal, weil am Donnerstag das Europa-League-Spiel da stattfindet von Bayer Leverkusen und hat sich eben Villarreal angeschaut gegen Las Palmas und ja, da gab es so ein bisschen Kritik oder auch nicht, warum man das so tut, warum nicht. Ich möchte das nicht bewerten. Ich glaube, er hat seine Mannschaft vorher mit seiner Mannschaft die ganze Woche gearbeitet und auch Spielbeobachtungen gehören sicherlich zu seinem Job und somit hat er die Zeit halt so genutzt. Ob das jetzt richtig oder falsch war, das glaube ich, sollte jeder selbst bewerten. Ja, am Wochenende hat Bayer Leverkusen wieder ein Heimspiel gegen den HSV. Ja, das muss man natürlich dann schon irgendwie gewinnen. Denn dadurch, dass halt Leverkusen in dieser englischen Woche nur 1 von 9 möglichen Punkten geholt hat, wo ich denke, das waren einfach die Gegner Mainz, Bremen und Augsburg, das sollte man den Anspruch als Bayer Leverkusen schon haben, ein paar mehr Punkte zu holen. Und ich glaube, damit hatten sie auch gerechnet. Aber okay, nun ist die Situation so, aber das heißt auch, dass man nun gegen den HSV die 3 Punkte in der Bayer Arena behalten sollte. Also das ist dann schon wichtig in Richtung internationale Plätze, womöglich noch Champions League. Ich glaube auch, dass Bayer da Favorit ist und Bayer da Hamburg schlagen kann. Aber man darf halt nicht vergessen, dass am Donnerstag noch das wichtige Auswärtsspiel in Spanien stattfindet. Das ist auch ein Spätspiel, also das heißt 21:05 Uhr. Und gut, sonntags 15:30 Uhr sind sie dann dran gegen Hamburg. Ja, und der FC Augsburg, die haben jetzt eine ganz wichtige Partie in Darmstadt. Beide haben 26 Punkte, Platz 14, Platz 15. Das ist dann schon richtungsweisend. Also wer das gewinnt, wenn Augsburg das gewinnen kann, können sie Darmstadt etwas distanzieren. Kommt drauf an, wie die anderen spielen. Auch sich vielleicht von der Abstiegszone etwas distanzieren. Aber man hätte halt mit den 2 Punkten mehr eine noch bessere Ausgangsposition einfach gehabt, auch in Richtung Saisonendspurt. Und das ist ja auch das, was ich immer sage. Es ist wichtig, sich zu positionieren. Ja, und da kann man schon nach dem 3-0 von 2 verlorenen Punkten sprechen. Aber nichtsdestotrotz, ist die Partie in Darmstadt wichtig und vielleicht fällt es Augsburg manchmal sogar leichter, auswärts zu spielen. Darmstadt ist nicht so heimstark und wenn sie das gewinnen können, dann kann Augsburg sicherlich auch wieder einen Schritt machen Richtung Klassenerhalt. Und da glaube ich eigentlich nach wie vor dran, dass Augsburg das packen kann, weil es gab ja nicht nur die letzten 30 Minuten, sondern auch die ersten 60 Minuten. Das war jetzt nicht spielerisch so eine wahnsinnig überragende Leistung von Augsburg, aber man hat halt einfach einen Kandidaten, der im internationalen Bereich spielt, durchaus kontrolliert und nicht viel gegeben an Großchancen. Und Augsburg wird nicht jede Woche ein 3:0 verspielen. Man hat auch gegen Gladbach schon vorige Woche gezeigt, dass sie gut gegen Top-Teams spielen können. Und demzufolge habe ich da nach wie vor eigentlich nicht so große Bedenken, dass Augsburg absteigen wird. Ist aber natürlich bei dieser Enge der Tabelle durchaus ja auch im Bereich des Möglichen. Also das jetzt nicht falsch verstehen, dass man das irgendwie, man kann das schon, also sie können schon auch absteigen, aber ich glaube, da gibt es Mannschaften, die spielschwächer sind. Ja, okay. Verrückte Partie da in Augsburg. Aber gut, der Fußball schreibt halt immer wieder Geschichten. Auch so eine. Bayer Leverkusen, FC Augsburg, beim FC Augsburg 3:3. Ja, kommen wir zur nächsten Partie. Werder Bremen gegen Hannover 96. Ja, das war dann nun wirklich ein Abstiegsduell schlechthin. 16. gegen 18. beziehungsweise 15. gegen 18. Stimmt, Frankfurt ist heruntergerutscht am letzten Spieltag. 4:1 für Werder Bremen. Also Bremen hat den zweiten Heimsieg der Saison eingefahren. 1:0 durch Finn Bartels in der 18. Minute, das 2:0 durch Claudio Pizarro in der 26. Minute. War wirklich ein Traumtor. Das 2:1 durch Karaman in der 45. Minute. Das 3:1 durch Gebre Selassie in der 56. Minute und das 4:1 durch Zlatko Junuzovic in der 67. Minute. Ja, eigentlich kann man sagen, dass der Heimsieg von Werder nie wirklich gefährdet war. Also vielleicht mal 5 Minuten nach der Pause. Aber eigentlich hatte ich nie das Gefühl, dass Hannover 96 in diesem Spiel irgendwann irgendwas mal gewinnen wird. Bremen hat halt Hannover vor der Pause einfach nochmal zurück in die Partie geholt. So, das hat dieses 2:1 im Prinzip gebracht. Aber mit dem 3:1, was ein wunderschönes Tor auch war, durch Gebre Selassie, das war halt dann die Entscheidung und Hannover hatte eigentlich zu keinem Zeitpunkt irgendwie Zugriff auf das Spiel. Und das ist halt so eine Sache, warum man hat jetzt halt innerhalb dieser 7 Tage 3 Punkte geholt in Stuttgart. Vielleicht die Punkte, wo man am wenigsten damit gerechnet hätte, sage ich jetzt einfach mal. Man hat aber in 2 Spielen hintereinander jetzt nacheinander wieder 8 Gegentore bekommen. Also zu Hause 4 gegen Wolfsburg, auswärts 4 in Bremen. Das ist grundsätzlich natürlich zu viel. Das kann man nicht ausgleichen. Und wenn man nach Bremen fährt, bei der Tabellenkonstellation, da erwarte ich einfach auch ein bisschen mehr, also um zu sehen, dass man eben da auch rankommen möchte. Denn wie wäre es denn gewesen, hätte Hannover da dreifach gepunktet? Dann wären es 4 Punkte auf Bremen gewesen. Schauen wir uns die anderen Ergebnisse an. Frankfurt nicht gewonnen, Hoffenheim hat verloren, Darmstadt hat nicht gewonnen. Dann wäre man voll im Geschehen drin. So sind es natürlich 7 Punkte auf Platz 16, 9 Punkte bereits auf Platz 15. Das ist jetzt schon eine Strecke. Ich meine, wir haben noch 27 Punkte zu vergeben. Aber davon müsste ja Hannover durchaus 6 gewinnen. Ja, das ist halt irgendwie ein bisschen unvorstellbar. Aber auch nicht so, dass Hannover jetzt total weg ist. Aber man muss eben jetzt einfach mal anfangen. Und das war eben wieder eine verpasste Chance. Davon gab es in der Rückrunde schon einige. Zu Hause gerade gegen Darmstadt, gegen Augsburg, gegen Mainz. Ja, und nun hat man halt auch noch in Bremen verloren. Ja, und das auch zu Recht. Auch in der Höhe zu Recht. Auch wenn die statistischen Werte so ein wenig, ja, gegen diese Aussagen sprechen. Hannover hat 15 zu 14 Torschüsse. Passquote spricht auch für Hannover, aber eben, das ist halt alles sehr knapp, 73 zu 72%. Hannover hat 464 Pässe gespielt, Werder Bremen 393. Ballbesitz Hannover 54%, Bremen 46%. Und die Zweikampfquote spricht aber genau umgekehrt für Werder Bremen, 54 zu 46%. Und das war sicherlich dann auch der Schlüssel, worüber Bremen das Spiel verdient gewonnen hat. Also ich denke, da gibt es auch nicht wirklich zwei Meinungen, dass man irgendwie sagen kann, Hannover hatte in irgendeiner Phase des Spiels mal den Anschein gemacht, dass man jetzt denken könnte, okay, die Partie kippt. Und Werder ist ja nur auch keine Heimmacht. Sie haben davor ein Heimspiel gewonnen am 30. August gegen Borussia Mönchengladbach. Und das war der zweite Heimsieg. Aber das ist eben ein wichtiger Heimsieg gewesen. Und das ist eben genau der Punkt. Und Bremen hat halt jetzt in Leverkusen gewonnen mit 4 zu 1. Zu Hause Hannover 4 zu 1 geschlagen. Das sind auch mal 8 Tore geschossen. Einfach Pizarro davon 4 im Übrigen. Er hat die 100 voll gemacht, die 100-Tore-Marke für Werder Bremen. Also ihm fehlt noch eines bis zu Marco Bode. Und ja gut, er hat noch ein paar Partien dafür Zeit. Es wird auch diskutiert, seinen Vertrag eventuell noch einmal zu verlängern. Aber gut, das werden wir dann alles hier berichten. Ja, und Bremen hat sich so ein bisschen rausgeschossen. Also 6 Punkte in der englischen Woche. Das ist natürlich schon einfach mal in den 7 waren es ja sogar. Darmstadt hat man 2-2 gespielt. Und das war eben ein ganz anderes Spiel. Also dort hat man eben gerade so noch ein 2-2 geholt und vielleicht auch ein bisschen mit Glück. Ja, und hier hat man halt überzeugend gewonnen. So, und das will man ja letztendlich auch in Bremen sehen. Und es war eine wichtige Woche für Werder. Sie sind natürlich keinesfalls weg, zumal sie jetzt am Samstagabend das Topspiel in München bestreiten. Das Topspiel in München, ja, ist natürlich für Werder Bremen wahrscheinlich nicht so sehr viel zu holen, aber es gibt auch die Diskussion hier wieder mit Zlatko Junusowitsch und Clemens Fritz, die sich beide die 5. gelbe bzw. 10. gelbe Karte abgeholt haben. Ob das nun unfair, unsportlich ist oder wie auch immer, das möchte ich auch andere entscheiden lassen. Also das ist eine Diskussion, die kann man alleine vielleicht auch nicht so sehr gut führen. Jedenfalls sind sie in München gesperrt. Und da ist für Werder aber sicherlich jetzt nicht so wahnsinnig viel drin. Und deshalb war diese Woche natürlich umso wichtiger. Hannover hat ein Heimspiel. Ja, Rückrunde und Heimspiel passt Hannover gar nicht. Also eigentlich auch Vorrunde und Heimspiel passt Hannover gar nicht. Aber klar, jetzt kommt der 1. FC Köln. Der 1. FC Köln ist ein schwer zu spielender Gegner. Gerade auswärts Köln. So, und das wird für Hannover wieder eine Herkulesaufgabe, glaube ich. Aber man muss einfach mal den Bock und gerade zu Hause umstoßen. Ansonsten werden die Spiele weniger und die Punkte, die man holen kann, werden natürlich auch weniger und die anderen Mannschaften enteilen. Ich meine, man hat das gesehen. Bremen hat gepunktet. Auch Stuttgart hat Hamburg, Ingolstadt, die haben alle mit dem Abschiedskampf nichts mehr zu tun. Für Köln ist es natürlich auch nicht so unwichtig, denn es sind 6 Punkte bis zum Relegationsplatz, 9 bis zum direkten Abstiegsplatz. Also sollte man schon in Hannover was holen, um da nicht wirklich nochmal gefährdet zu werden. Und demzufolge wird das auch für Hannover unheimlich schwer, weil Köln wird dagegen halten. Aber Hannover muss einfach den Bock umstoßen. Ansonsten ist diese Geschichte eben dann doch in 4, 5 Spielen einfach mal relativ durch. Ja, okay. Betrachten wir dieses Spiel als abgehakt. Kommen wir zum nächsten, ja, nennen wir es Abstiegsduell. Eintracht Frankfurt gegen FC Ingolstadt 04. 1 zu 1, das 0 zu 1 durch einen Handelfmeter in der 8. Minute durch Moritz Hartmann und das 1 zu 1 durch Marco Rus in der 69. Minute. Ja. Was kann man zu diesem Spiel sagen? Erstmal gab es noch eine gelb-rote Karte für Pascal Groß wegen wiederholten Foulspiels in der 74. Minute. Was kann man sagen? Es war die letzte Partie von Armin Fee, denn danach wurde er ja beurlaubt am gestrigen Sonntag. Die Entwicklung in Frankfurt war eben einfach jetzt in den letzten Wochen nicht positiv. Sie war eher rückläufig und man hat sich dann halt doch auch gegen Ingolstadt sicherlich etwas mehr ausgerechnet. Aber Frankfurt hat Richtung nach dem 1-1 doch Druck gemacht. Aber Ingolstadt hätte halt lange zu dem Zeitpunkt 2-0 führen müssen. Es gab da einfach mal zwei, drei Großchancen und zwar sehr große Chancen. Und Radetzky hat halt die Eintracht mal richtig im Spiel gehalten. Also das kann man nicht anders sagen. Er hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, wieder mal. Und wenn der Torwart zumindest 70 Minuten lang der beste Mann auf dem Platz ist von einer Mannschaft, ja, das sagt dann eigentlich schon viel. Und Ingolstadt hat es wirklich verpasst, dort 2-0 in Führung zu gehen und demzufolge dann auch das Spiel mit 3 Punkten zu beenden. Und demzufolge kann Frankfurt eigentlich am Ende froh sein, dass sie diesen Punkt einfach noch bekommen haben. Denn zu dem Zeitpunkt hätte das Spiel lange verloren sein können. Tja, die Torschüsse sprechen für Frankfurt mit 21 zu 12, aber die 21 Torschüsse, die sind quasi in der zweiten Halbzeit alle erst abgegeben worden. Davor kam einfach nichts. 502 Pässe hat Frankfurt gespielt, 291 Ingolstadt. Die Passquote waren 70 zu 51% für Frankfurt, 64% Ballbesitz, 36% bei Ingolstadt, 64% bei Frankfurt. Und Zweikampfquote ist halt ausgeglichen mit 51 zu 49%. Ja, die könnte man denken, Frankfurt war wirklich turmhoch überlegen, aber das sind alles so Werte, die irgendwie erst in der Schlussphase entstanden sind. Und also ich meine, dass Ingolstadt hier mehr als verdient mit einem Punkt nach Hause fährt oder gefahren ist. Und Frankfurt, es war halt spielerisch nicht so viel. Wieder mal. Und man ist ja am letzten Spieltag, letzten Mittwoch auf Platz 16 abgerutscht nach der Niederlage in Berlin. Ja, den hat man jetzt auch nicht verlassen mit dem 1-1. Und ich meine, Frankfurt gehört auch derzeit zu Recht auf diesen 16. Platz. Und sie müssen halt wirklich aufpassen, dass das nicht noch einen Platz tiefer geht. Jetzt spielt man halt in Mönchengladbach, was durchaus ein schweres Auswärtsspiel wird. Da gibt es einen neuen Trainer. Viele Namen werden wieder gehandelt. Also Markus Gisdol oder Joslu Okay. Ich möchte da mich gar nicht an irgendwelchen Spekulationen beteiligen. Das wird man einfach sehen. Sie wollen auch zeitnah einen Trainer vorstellen, was ich auch durchaus als sinnvoll erachte, denn es sind einfach nur noch 9 Spiele und es ist auch noch nicht so, dass was verloren ist. Aber es ist natürlich auch langsam die saisonentscheidende Phase angebrochen. Und ja, man hat halt in diesem Spiel auch gegen Hamburg zu Hause, gegen Ingolstadt zu Hause nur 2 Punkte geholt. Das hätte man sich sicherlich anders vorgestellt. Auch spielerisch finde ich, lässt die Eintracht einiges zu wünschen übrig. Und Ingolstadt, sie machen das mit ihren vorhandenen Mitteln nach wie vor gut. Wenn man einfach, sag ich mal, die Werte so anschaut, 291 Pässe gespielt, 91% Passquote, das ist alles nicht viel. Aber sie sind unheimlich zweikampfstark und sie nutzen eben auch ihre Chancen. Und man hätte in Frankfurt, wie gesagt, auch einen Dreier durchaus holen können. Demzufolge hat Ingolstadt einfach mal verdient in Frankfurt einen Punkt geholt. Am folgenden Spieltag spielt Ingolstadt zu Hause gegen VfB Stuttgart. Ja, darauf bin ich ja vorhin schon mal kurz eingegangen. Das ist halt wieder eine Möglichkeit, sich ja auch von Stuttgart zu entfernen, aber eben halt auch von der Abstiegszone endgültig. Also wenn Ingolstadt das gewinnen sollte, haben sie 35 Punkte. Dann kann ich mir bei bestem Willen nicht mehr vorstellen, dass da noch drei Mannschaften, also dass da nicht drei Mannschaften schlechter sein sollen. Damit wäre Ingolstadt meines Erachtens dann wirklich gerettet. Selbst ein Unentschieden wäre wieder ein Punkt Richtung Klassenerhalt und für Ingolstadt letztendlich sicherlich auch ein Erfolg. Man sollte auch diese gesamte Saison einfach mal schon als Erfolg werten. Denn das ist wirklich gut, was Ingolstadt da zusammenspielt. Also jetzt vielleicht nicht vom Spielerischen her, aber vom Kämpferischen her, auch vom Taktischen her, kann man der Mannschaft nur ein Kompliment machen. So, und Mannschaften wie beispielsweise Eintracht Frankfurt, die wären eben gern so weit, wie das eben Ingolstadt ist. Und sie stehen unter Druck, Frankfurt in Mönchengladbach. Aber eines gilt eben auch, man steigt jetzt nicht am 26. Spieltag ab. Aber eine Trendwende muss natürlich her für Frankfurt. Ja, gut, okay. Jetzt kommen wir zu einer ganz verrückten Nummer. 1. FC Köln gegen FC Schalke 04, 1 zu 3. Tja, was will man zu dieser Partie sagen? Das 0 zu 1 durch Klaas-Jan Huntelaar, durch einen Foul-Elfmeter in der zweiten Minute. Das 2 zu 0, also 0 zu 2, der 24. Max Meyer. Bittencourt hat in der 33. Minute das 1 zu 2 gemacht und Di Santo trifft in der 76. Minute zum 3 zu 1. Ja, in der ersten Halbzeit war das ein Spektakel pur. Es gab, glaube ich, 7 zu 7 Großchancen. Das Resultat, wie gesagt, zur Pause 1 zu 2. Also das hätte auch wahrscheinlich 4-4 stehen können zur Pause. Schalke hat etwas effektiver seine Chancen genutzt. Also jetzt auch zum Ende hin dann. Man hat einen Konter dann zum 3-1 abgeschlossen. Und ja, unverdient 3-1 gewonnen hat man sicherlich nicht, aber wenn das Spiel einfach mal 3-3 ausgeht, wäre das auch okay. Also dann hätte sich keiner von beiden in irgendeiner Form beschweren müssen. Es wäre für Köln auch nicht unverdient gewesen. Torschüsse waren ausgeglichen, 17 zu 18. Gespielte Pässe waren so gut wie ausgeglichen, 441 Köln, 497 Schalke. Passquote 79% zu 84%. Ballbesitz 47 zu 53%. Zweikampfquote ist ausgeglichen mit 51 zu 49%. Also Schalke führt leicht in einigen Statistiken, aber wirklich nur leicht. Und demzufolge kann man den Sieg vielleicht vertreten, aber wenn das Spiel, wie gesagt, unentschieden endet, dann wäre das völlig in Ordnung gewesen, weil Köln einfach auch für seine Verhältnisse wirklich ein Offensivspektakel geboten hat. Das macht der Köln nicht allzu oft, aber auch in der Abwehr sind sie eigentlich oftmals nicht so anfällig, sage ich mal. Spiele mit Kölner Beteiligung sind ja eher als manchmal doch taktisch geprägt und ruhig zu bewerten, aber das war eben diesmal im Rhein-Energie-Stadion gar nicht so. Und 3 zu 1 für Schalke. Für Schalke war das natürlich wichtig nach dem 3 zu 2 gegen den HSV. 7 Punkte in der englischen Woche. Damit ist man natürlich rein punktemäßig wieder Kurs Champions League. Ne? Man steht auf Rang 4, hat 2 Punkte Rückstand auf Rang 3. Das ist halt sehr eng, auch in dieser Tabellenregion. Und Schalke hat die Chance dann in der englischen Woche nach dem Europa League aus durchaus genutzt. Und ja. Hertha hat jetzt am kommenden Freitag, den 11.3., ein Auswärtsspiel, ein weiteres, in Berlin, bei der Berliner Hertha. Ja, da spielt Platz 3 gegen Platz 4, ne? Das ist dann schon, da geht's dann halt wirklich schon um die Plätze oder um, sag ich mal, sich in die Position zu bringen. Und das ist eben so das, was ich immer meine. Schalke ist dran geblieben an der Hertha oder rangekommen in der englischen Woche an der Hertha. Und jetzt wird gefightet um Platz 3. Wer das gewinnt, ist Dritter. Hertha beim Unentschieden bleibt Dritter. Ja, wir werden das sehen. Also dort sollte Schalke dann wieder mal Farbe bekennen, sage ich jetzt einfach mal. Denn wenn man dort gewinnt, wäre das schon ein Schritt auch Richtung überhaupt Qualifikation international. Ja, Köln, wie gesagt, ein Auswärtsspiel in Hannover. Am Samstagnachmittag, ja, hatte ich ja vorhin schon einiges dazu gesagt. Für Köln ist es wichtig, jetzt nicht nochmal irgendwie richtig Kontakt mit der Abstiegszone zu bekommen. Es sind halt nur 6 Punkte auf Rang 16. Aber Köln wird das, glaube ich, in den nächsten Partien lösen, dass man da keinen Kontakt mehr groß bekommt. Denn das Spiel war einfach wirklich gut am Wochenende und es hat halt nur gefehlt, dass man einfach trifft. Und das wird man in den nächsten Wochen durchaus erledigen, dass man da nach unten nichts mehr mit dem Abstieg in irgendeiner Form zu tun hat. Also das ist zumindest meine Ansicht dazu. Und insofern, Hannover ist verunsichert. Köln kann auch in Hannover wirklich gewinnen. Ja, nun kommen wir zur Samstagabend-Top-Party. Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München. Platz 1 oder Platz 2 gegen Platz 1. Was wurde nicht alles im Vorfeld dieser Partie geschrieben, gesagt, geredet, wie auch immer man das sagen möchte. Sie endete übrigens 0 zu 0. Beide Mannschaften haben zusammen 118 Tore geschossen, jeder 59. Haben natürlich auch die Top-Torschützen in der Bundesliga in ihren Reihen mit Lewandowski, Aubameyang, Müller. Ja, auch Mkhitaryan und so weiter, die treffen ja alle. Also, es endete 0 zu 0. Ja, jetzt könnte man denken, Mensch, die haben sich neutralisiert, schlechtes Spiel oder wie auch immer. Aber es war halt wirklich ein 0 zu 0 der sehr guten Art, der sehr guten Sorte. Natürlich war das von hoher taktischer Qualität von beiden Seiten. Dortmund hat das sehr gut verteidigt, teilweise mit einer Fünferkette. Und die Bayern sind halt, haben das aber auch gut verteidigt, sag ich mal. Es sind trotzdem Torschancen entstanden. Es gab gleich am Anfang zwei für Bayern durch Müller und durch Costa, wo Bayern München einfach hätte in Führung gehen können. Dann läuft das Spiel sicherlich anders. Pierre-Emerick Aubameyang hat dann eine Riesenchance, zum 1:0 vom BVB, wo Neuer einfach mal wirklich auch gut hält. Und demzufolge, das war alles noch so in der ersten Viertelstunde. Dann gab es in der 28. Minute noch eine Riesenchance durch Douglas Costa. Da hält Birki überragend. Auch da hält er das 0:0 fest. Ja, und so war das eine sehr, sehr intensive und hochklassige erste Halbzeit. Und beide hatte man so den Eindruck zur Halbzeit, ja, sie sind damit irgendwie zu dem Zeitpunkt zufrieden. Obwohl ich persönlich das Gefühl hatte, vor der Pause, die letzten 5, 7 Minuten, dass es jetzt gut ist, dass die Halbzeit für Borussia Dortmund kommt, da ich die Bayern dort einfach sehr stark gesehen habe. Und es sicherlich in den folgenden Minuten, der Druck nahm einfach zu, zum Tor hätte kommen können. Aber da kam halt die Pause. Dortmund konnte sich sortieren. In der zweiten Halbzeit meine ich, dass dann auf alle Fälle Bayern München überlegen war. Dortmund hat nicht mehr so strukturiert gespielt. Dortmund hat vor allen Dingen nicht mehr seine Konterchancen so exzellent oder ja, exzellent genutzt, weil einfach der letzte, vorletzte Pass nicht mehr so wahnsinnig gut kam. Und aufgrund dessen hat man halt einfach auch viele Konterchancen liegen lassen. Und der Druck von Bayern München, der nahm halt wirklich zu. Die Bayern, die hatten auch riesige Torchancen durch, zum Beispiel durch Vidal, der halt, wo Bürki riesig reagiert, den Ball an die Latte lenkt. Das war halt seine zweite Riesentat an dem Abend. Also Bürki hat richtig gut gehalten. Und auch da hätte Bayern in Führung gehen können. Dann gab es noch die ein oder andere Chance durch Arjen Robben, die mir jetzt noch so in Erinnerung ist. Also ich denke, grundsätzlich wäre sicherlich zum Schluss hin, hatte man das Gefühl, dass die Bayern so ein bisschen das 0-0 einfach jetzt zufrieden sind. Und da kam Dortmund so ein bisschen mehr noch wieder auf. Hatte Ramos, glaube ich, noch eine große Kopfballchance, wo man sagt, kann klar, da kann der Lucky Punch einfach mal gelingen. Dann steht es eben 1-0 vom BVB und das Spiel endet dann vielleicht auch 1-0 vom BVB, weil eben Bayern Vorfeld nicht getroffen hat. Aber alles in allem meine ich, dass ein knapper Sieg für Bayern München verdient gewesen wäre, aber auch ein 0-0 für beide Seiten sehr akzeptabel zu sein scheint. Also das hat man ja auch in den Stimmen, in den Interviews danach doch so heraushören können, dass beide sehr, sehr gut damit leben können. Ich meine auch, dass man das wirklich so sehen kann. Auch Borussia Dortmund kann mit dieser taktisch wirklich sehr guten Leistung, also mit dem Verschieben Richtung Offensiv, Richtung Defensiv, wirklich zufrieden sein. Und dort sind zwei sehr, sehr starke Mannschaften aufeinander getroffen. Und das haben sie halt auch beide 90 Minuten lang oder nahezu 90 Minuten lang gezeigt. Und das ist einfach mal wirklich top. Und man muss eben halt sagen, Dortmund hat 58 Punkte, ist damit 5 Punkte hinter Bayern München, ist damit der beste Gruppentabellenzweite, den es jemals in Deutschland gab. Das ist schon, ja, das ist überragend. Ja, es gibt halt eine Mannschaft, die ist halt besser oder noch überragender oder ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Das sind eben die Bayern. Aber trotzdem ist, man kann einfach nur sagen, das sind zwei Top-Mannschaften. Die beiden haben ein Top-Spiel abgeliefert. Und ja, viele bezeichnen dieses Spiel schon fast als bestes in dieser Saison, obwohl es halt 0-0 endete. Und ich bin ja auch der Meinung, Spiele müssen nicht immer, sind nicht immer nur spektakulär, weil es am Ende vielleicht 4-4 oder 3-3 steht. Auch solche Spiele, wie sie am Samstagabend in Dortmund stattfanden, die sind halt, können halt interessant sein. Und das war ein interessantes, gutes und würdiges Topspiel. Ja, kommen wir noch kurz zum Statistischen. Torschüsse waren 17 zu 11 für die Bayern. Die gespielten Pässe bei Borussia Dortmund 419, bei Bayern München 696. Die Passquote war beim BVB 77%, bei Bayern 86%, Ballbesitz BVB 37%, die Bayern 63% und der Zweikampf, die Zweikampfwerte, also Zweikampfquote, Dortmund 49% gewonnene Zweikämpfe und Bayern München 51% gewonnene Zweikämpfe. Jetzt auf die Mannschaft bezogen. Ja, daran sieht man schon, dass die Bayern grundsätzlich auch in sämtlichen Statistiken führen. Aber die Zweikampfquote gerade spricht ja dann auch wieder eine ausgeglichene Sprache und alles im Allen hätte sich keiner sicherlich beschweren dürfen, wenn es 1-0 für München ausgeht oder 2-1 oder wie auch immer. Denn sie hatten einfach mal auch große Chancen. Dortmund in der ersten Halbzeit auf alle Fälle auch. Aber es ist ja oftmals so, dass halt in so einem Spiel dann einfach ein Tor eine Richtung auch vorgibt und hier ist halt keines gefallen. Und letztendlich meine ich, dass für den Saisonverlauf insgesamt beide damit leben können. Bayern hat den Angriff von Dortmund jetzt nicht einfach mal so grundsätzlich abgewehrt, aber Dortmund ist jetzt auch nicht irgendwie von Bayern weg. Und es sind noch 9 Spiele. Da kann man sicherlich noch, ja, auch Bayern kann da noch 1-2 verlieren. Aber das ist halt, also persönlich möchte ich da einfach sagen, dass ich daran eben nicht glaube. Also Bayern wird das durchziehen und sie werden am Ende auch, ja, deutscher Meister, souveräner deutscher Meister. Und Dortmund wird halt souveräner deutscher Vizemeister. Das ist halt nun mal einfach so. Das klingt zwar irgendwie gerade aus Dortmunder Sicht sicherlich auch sehr schade, weil man eben so eine überragende Saison spielt. Aber es gibt halt noch 2 andere Titel auch in dieser Saison zu holen. Und vielleicht sollte man sich da mal so ein bisschen drauf besinnen, dort dann in diesen Spielen noch mehr reinzulegen, als vielleicht, ich meine, nicht die Bundesliga abschenken, um Gottes Willen, aber Platz 2 ist halt abgesichert. Das sind 16 Punkte Richtung Platz 3, 18 Platz 4. Also die Champions League, die direkte Qualifikation, kann man nicht mehr verpassen. So, und nach vorne ist man halt von den Spielen von Bayern München abhängig. Man muss halt nur, sollten die Bayern patzen, da sein. Und das ist das alles Entscheidende. So, und mehr kann Dortmund ja in der Bundesliga sowieso nicht tun. Ja, und am kommenden Wochenende, wie gesagt, haben die Bayern das Samstagabend-Topspiel erneut gegen Werder Bremen. Und da sind sie dann sicherlich doch großer Favorit, auch gewarnt durch die Heimniederlage gegen Mainz. Also man will dann auch den eigenen Fans wieder was zeigen, will da was gut machen. Und das ist nicht zwar das Spiel vor Juventus Turin, aber das glaube ich nicht, dass da in irgendeiner Form irgendwas schief geht. Also das werden die Bayern klar gewinnen. Da bin ich mir doch recht sicher. Dortmund hat ebenfalls nochmal ein Heimspiel am Sonntagabend 17.30 Uhr gegen Mainz 05. Ja, da treffen dann so viele alte Bekannte aufeinander, ne? Tuchel auf seinen alten Verein. Mainz hatte ja dann am vergangenen in der vergangenen Woche Tuchel dann irgendwie doch geholfen, um dass diese Konstellation eben jetzt dann so entstanden ist. Ja, wie sagte Martin Schmidt am Wochenende, gegen Mannschaften wie Dortmund und Bayern ist es manchmal leichter als gegen Darmstadt. Ja gut, da hat er jetzt wieder ein leichtes Spiel vor sich. Also Mainz im Signal Iduna Park. Bin ich gespannt. Also es könnte durchaus für Dortmund auch eine harte Nummer werden. Aber wenn man eben noch Ambitionen in Richtung Titel hegen möchte, dann muss man das Heimspiel dann eben gewinnen. Also ich glaube, dass es eine ähnliche Nummer wird wie gegen Hoffenheim von vor kurzem halt, als sich dort lange schwer tat. Zwar sehr überlegen war, aber also rein ballbesitzmäßig, aber eben halt das Spiel erst in der Schlussphase drehte. Und eine ähnliche Partie könnte das auch gegen Mainz werden, zumal Dortmund ja am Donnerstag auch noch das Europa League Achtelfinal-Hinspiel hat gegen Tottenham, was sicherlich auch eine schwere Nummer wird. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz sollte man halt Mainz schlagen, um da die Ambition weiterhin aufrechtzuerhalten. Alles in allem zusammengefasst kann man eigentlich nur sagen, dass das ein würdiges und absolut einfach für jeden wirklich Fußballfan ein super Spiel war, um das sich auch 90 Minuten anzuschauen. Und ein Resultat sagt halt nicht immer alles aus, wie eine Partie letztendlich war. Und trotz des 0-0 war das ein super Spiel und ich glaube, alle Beteiligten können so mit diesem Resultat leben, auch wenn es leichte Vorteile für Bayern München gab. Aber Dortmund hat wirklich kämpferisch sehr, sehr gut und klasse dagegen gehalten. Somit 0-0, Bayern Dortmund, 9 Spiele für jeden noch, weiter geht's. Ja, kommen wir zur nächsten Partie, zur ersten Sonntagspartie. 15.30 Uhr fand statt Mainz 05, von denen war ja gerade die Rede, gegen Darmstadt 98. Das Spiel endete 0-0. Ja, nun könnte man denken, das war halt ein langweiliges 0-0. Also langweilig war es nicht. Es war sicherlich nicht so aufregend wie das Samstagabendspiel in Dortmund. Aber trotzdem konnte man sich das Spiel anschauen. Es gab in der 58. Minute eine Tätlichkeit von Donati, Mainzer Abwehrspieler. Er hat nachgetreten gegen Sandro Wagner und hat dafür auch zu Recht die rote Karte bekommen. Also ich denke, da gibt es auch nicht unbedingt zwei Meinungen. Er hat damit seiner Mannschaft natürlich irgendwie einen Bärendienst erwiesen, denn Martin Schmidt sagte gestern Abend, es gibt halt ein Spiel davor und ein Spiel danach. Und das Spiel davor hat ihm fast weniger gut gefallen als das Spiel danach. Was halt danach das Problem für Mainz war, ist, dass sie halt mehr mit Verteidigen beschäftigt waren, weil Darmstadt dann doch durchaus mehr aufkam. Was davor, die wenigen Torschancen, die waren halt dann doch eher auf Mainzer Seite. Allerdings in der ersten Halbzeit genügte halt Mainz auch nicht den Ansprüchen, um da eben eventuell Ambitionen Richtung Platz 3 zu hegen. Ich denke, das tut auch in Mainz niemand, aber man hat halt da auch wieder gesehen, und das habe ich ja in der vergangenen Folge auch schon mal angesprochen, Spiele gegen Darmstadt sind oftmals schwerer, also gegen solche Mannschaften wie Darmstadt, wie eben zum Beispiel in München oder zu Hause gegen Bayer Leverkusen oder zu Hause gegen Gladbach, gegen Schalke etc. Also genau das hat sich eben gestern bewahrheitet. Mainz hat halt in der ersten Halbzeit nicht viele Torschancen kreiert, da Darmstadt das aber auch nicht zugelassen hat. Das ist eben das, was ich auch meine. Also Darmstadt, sie verteidigen gut, sie kämpfen um jeden Punkt, um jeden Ball. Und Mainz ist dann halt doch nicht so spielstark, dass man da so viel Torschancen kreieren kann, dass man dann am Ende eben auch ein oder zwei nutzt. Und insofern, Darmstadt hatte halt nach dem Platzverweis ein paar Chancen durch Konstantin Rausch, durch Franschitsch, ja genau. Und die hat man eben auch nicht verwertet. Und demzufolge denke ich, dass das Spiel einfach leistungsgerecht auch 0 zu 0 und auch unentschieden endete. Die Torschüsse waren 11 zu 15 für Darmstadt. Die Passquote 73% bei Mainz, 56% bei Darmstadt. Ballbesitz 62% für Mainz, 38% für Darmstadt. Zweikampfquote spricht für Darmstadt mit 55 zu 45%. Ja, und das ist eben genau eben wieder dieser Wert, wo man sagen kann, Darmstadt hat sich das Unentschieden also wirklich erkämpft. Und das muss man dann schon einfach auch so anerkennen, auch an Mainz. Und der Tenor nach dem Spiel war ja auch so, dass man da zufrieden war mit diesem Punkt. Und auch in Mainz kann man, glaube ich, Dinge sehr gut einschätzen. Und nur weil man jetzt Bayern und Leverkusen in der englischen Woche zuvor geschlagen hat, geht man nicht davon aus, dass man eben jetzt auch Darmstadt 3-0 vom Platz fegt. Das finde ich eigentlich sehr sympathisch. Und ich glaube, letztendlich können beide mit diesem Punkt leben. Mainz hat auch bedingt durch die anderen Ergebnisse seine Chancen Richtung Platz 3, 4, 5, 6 erhalten. Sie sind auf alle Fälle an diesem Spieltag nicht schlechter geworden. Und Darmstadt hat wieder einen Punkt im Kampf gegen den Abstieg geholt. Klar, Werder hat gewonnen, Stuttgart, Hamburg hat gewonnen, auch Ingolstadt hat gepunktet, Frankfurt hat nicht gewonnen, Hoffenheim hat nicht gewonnen, Hannover hat nicht gewonnen, aber Darmstadt hat gewonnen, hat unentschieden gespielt, und demzufolge hat man einfach, also ich würde das dann schon eher als Punktgewinn bezeichnen. Und Darmstadt, die spielen halt nicht den schönsten Fußball. Auch die Passquote war jetzt nicht so sehr hoch wieder. Aber sie holen Punkt für Punkt. Und das ist letztendlich das Entscheidende. Darmstadt hat am Wochenende wieder ein Heimspiel gegen den FC Augsburg. Ja, und das ist nun wirklich eine Konstellation. Beide 26 Punkte. 2 Punkte vor Eintracht Frankfurt als 16., 5 Punkte vor Hoffenheim als 17. Ja, das kann richtungsweisend werden. Ich meine, Darmstadt sollte eben einfach auch mal ein Heimspiel gewinnen. Sie haben auch bisher nur eines gewonnen. Gegen Werder Bremen. Am 6. Spieltag war das, glaube ich. Und da sollte eben wirklich mal eines dazukommen. ansonsten nur mit auswärts ermauerten Punkten oder erspielten Punkten wegen mir auch, kann es am Ende natürlich auch eng werden. Aber alles in allem steht Darmstadt für den Saisonzeitpunkt richtig gut da. Denn niemand hätte irgendetwas anderes erwartet. Jeder hätte gedacht, sie sind abgeschlagener Tabellenletzter. Oder zumindest ein Großteil. Das ist nicht so. Sie haben die Chance und sie haben auch jetzt gegen Augsburg eine Chance. Warum nicht? Man muss halt einfach mal den Bock zu Hause umwerfen. Den muss man mal umstoßen. So. Und das könnte dann eben auch so eine Initialzündung für den Saisonendsport in den Heimspielen werden. Was durchaus ein wichtiges Kriterium sein kann, um dann die Klasse letztendlich wirklich zu halten. Ja, und Mainz, wie gesagt, das hatten wir ja gerade, die fahren nach Dortmund am Sonntagabend. Und ja, da bin ich gespannt, wie sehr Mainz Dortmund beschäftigen kann, wie sehr Mainz auch in Dortmund kontern kann, vielleicht auch treffen kann und Dortmund damit vor Probleme stellen kann. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das nicht so eine eindeutige Kiste für Dortmund wird. Und damit hätte Mainz natürlich auch wieder seine Chancen Richtung internationale Plätze natürlich nicht verschlechtert. Martin Schmidt wird sich da schon was ausdenken, um da mit einer guten Taktik aufzufahren in Dortmund. Also das wird, glaube ich, eine sehr interessante Partie. Ja, 0-0, also wie gesagt, beide können damit leben. Und so war auch der Tenor nach dem Spiel. Und ich denke, das kann man auch wirklich so sehen und abhaken. Ja, die letzte Partie am Sonntagabend. Hamburger Sportverein gegen Hertha BSC Berlin. 2-0 für den HSV. Beide Tore durch Nikolai Müller. In der 58. und in der 75. Minute. Ja, also, was soll man dazu sagen? Die Hertha, es ist einfach so, dass das klar war, dass das halt irgendwann auch da mal eine Niederlage kommt. Hertha war gestern nicht so griffig. Hertha hat, oder beide haben in der ersten Halbzeit eigentlich eher schlecht gespielt. Aber in der zweiten Halbzeit war dann halt der HSV die tonangebende Mannschaft, hat Chancen kreiert, hat zwei Tore gemacht, hat den Bann sozusagen gebrochen mit dem 1-0. Und auch zu Recht das Spiel genau in dieser Höhe so gewonnen. Also da, ich denke, das akzeptiert man auch in Berlin. Und Hertha hatte insgesamt im ganzen Spiel nur 3 Torschüsse, Hamburg 14. Hamburg hatte 560 Pässe gespielt, Hertha 395. Die Passquote 76-69%. 58% Ballbesitz für Hamburg, 42% für Hertha. Und auch die Zweikampfquote spricht mit 52-48% für den HSV. Also auch wenn man die Statistik zurate zieht, hat Hamburg das Spiel sehr verdient gewonnen. Denn Hertha hatte diesmal eben torchancenmäßig nicht viel dagegen zu setzen, aber eben auch taktisch nicht so viel, dass man jetzt sagen kann, dort musste ein Punkt rausspringen. Also das, glaube ich, war schon alles so in Ordnung mit dem Resultat am Ende. Und klar, man hat die Chance verpasst, Platz 3 richtig zu festigen. Da dahinter natürlich doch Gladbach, Mainz, Leverkusen alle nicht wirklich gewonnen haben, ne? Oder nicht gepunktet haben. Und deshalb, ja, aber auch das ist eben das, was jetzt für Hertha entscheiden wird. Am Freitag spielen sie zu Hause gegen Schalke, direkter Konkurrent, Rang 4 ist Schalke, Hertha Dritter. Jetzt kommen halt so die entscheidende Phase, die entscheidenden Duelle, danach Partie demnächst gegen Mönchengladbach, gegen Bayern München. Das sind alles so Partien, ja, wo Hertha letztendlich Farbe bekennen muss, wenn man Dritter bis Sechster werden möchte. Denn das bisher war halt alles sich in Position bringen. Hertha kann das sicherlich, aber Hertha kann eben auch so wie am Wochenende. Und das werden wir einfach sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Und am Freitag, wie gesagt, gegen Schalke ist ein erstes Zeichen, wie sich das entwickeln könnte. Ja. Der Hamburger Sportverein hat ein Auswärtsspiel in Leverkusen, wie gesagt. Und da ist sicherlich auch was drin, denn Leverkusen war ja jetzt nicht so wahnsinnig stark in letzter Zeit. Leverkusen hat auch am Donnerstag noch das Europa League-Spiel. Aber Leverkusen wird natürlich und muss natürlich auch zu Hause einfach Druck machen. Hamburg sollte gut dagegenhalten, also auch taktisch einfach gut dagegen spielen. Und dann kann man dort sicherlich auch einen Punkt holen. Warum nicht? Und man hat sich mit dem Sieg jetzt gegen Berlin auch von unten, von der negativen Tendenz ein wenig wieder verabschiedet. Und denke ich mal, wenn man jetzt in Leverkusen nochmal punktet, dann ist man auch Richtung Abstiegsplatz einfach mal sicher. Dann wird dahingehend nichts mehr passieren. Und der Sieg gegen Hertha war schon auch aufgrund des in letzter Zeit doch ein bisschen negativen Trends nicht unwichtig, dass man einfach nicht da unten wirklich ordentlich reinrutscht. Und das sollte man eben in Leverkusen jetzt irgendwie auch fortsetzen, auch wenn man dann dort vielleicht verliert, ist man natürlich, ja, dann, ich glaube nicht, dass Hamburg nochmal unten reinrutscht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür haben sie auch gestern wieder eine zu gute Leistung gezeigt. Und das wird sich auch in den letzten 9 Saisonspielen so fortsetzen, dass man die nötigen Punkte haben wird, dass man mit dem Abstieg gar nichts mehr zu tun hat. Ja, das waren 9 Partien vom 25. Spieltag 2015-16. Ich fand, das war ein sehr, sehr ereignisreicher Spieltag. Ich glaube, 27 Tore mit 2x 0 zu 0. Das ist auch irgendwie eine Leistung. Ja, also wie gesagt, es war wirklich ein sehr ereignisreicher Spieltag und auch mit gutem Fußball. Ja, ein paar Mannschaften haben schon ein paar Möglichkeiten verpasst, auch Plätze zu festigen. Und aber das, es gibt für alle noch 9 Spiele. Und ja, wir werden sehen. Jede Woche eine neue Situation, weil einfach die Liga in allen Bereichen eng ist. Sowohl im internationalen Bereich auch, als auch im Abstiegsbereich. Und selbst um den Platz 1 und 2 gibt es ja eine gewisse Spannung. Und demzufolge können wir da echt noch ein bisschen was erwarten in den nächsten, Wochen bis zum 14. Mai. Ja, nun möchte ich noch einen kleinen Ausblick wagen in die nächsten Tage. Die nächsten Tagen werden wir wieder eine internationale Woche quasi begrüßen dürfen. Morgen und am Mittwoch ist Champions League, die ersten Achtelfinal Rückspiele. Und am Donnerstag findet das die Achtelfinal-Hinspiele in der Europa League statt. Kommen wir erstmal zur Champions League. Morgen Abend, Dienstagabend, 20:45 Uhr in Wolfsburg ist der KAA Gent, also KAA, also Doppel-A, Gent zu Gast. Der letztjährige Meister aus Belgien. Das Hinspiel gewann der VfL nach 13-0-Führung mit 3 zu 2. War eine turbulente Schlussphase dann noch. Ja, und morgen haben sie halt das Heimspiel. So, und was machen wir nun mit dieser Partie? Ich denke, wenn Wolfsburg das konzentriert angeht, sind sie in der Lage, einfach zwei Tore, ein, zwei, drei Tore zu schießen. So, demzufolge braucht Gent eben, also ihr Grundwert ist ja erstmal 2 bei 0 Wolfsburger Toren, um weiterzukommen. So, und dann erhöht sich das natürlich immer wieder. Was nicht passieren darf, ist halt, dass Gent vielleicht doch wirklich in Führung geht und Wolfsburg das Flattern beginnt. Denn dann reicht halt ein 2-0. Es reicht auch ein 3-1. Also, ihr kennt ja die Rechnung selbst. Es darf meiner Meinung nach wirklich nicht passieren, dass Gent in Führung geht. Ansonsten glaube ich, dass Wolfsburg da doch auch durch die gute Ausgangsposition, die hätte etwas besser sein können, nach dem Hinspiel Favorit ist. Auch weil es ein Heimspiel ist. Sie haben sich auch gefestigt jetzt in der Bundesliga und haben da ein bisschen Selbstvertrauen gesammelt. sollten einfach ein Tor oder zwei vorlegen und damit ist dieses Ding dann einfach Geschichte und Wolfsburg zieht halt zum ersten Mal ins Viertelfinale der Champions League ein. Ja, die nächste Partie morgen Nachmittag, morgen Abend ist die Partie im Bernabeu-Stadion in Madrid. Real Madrid trifft hier auf den AS Rom. Das Hinspiel gewann Real mit 2:0. Und ja, jetzt kommt halt die Roma nach Madrid mit einem 4:1-Sieg im Rücken gegen den AC Florenz. Das war ein Nachbarschaftsduell, quasi Dritter gegen Vierter in Italien, wo es halt natürlich dann auch wieder um die Champions-League-Teilnahme geht. Und das war schon recht relativ überzeugend da am vergangenen Freitag vom AS Rom. Und wenn ich mir hier so die Bilanz gegen Real Madrid anschaue, es gab bisher in der Champions League 9 Duelle. 3 Siege der Roma, ein Unentschieden und 5 Siege für Real Madrid. Aber es gab eben auch schon Siege der Roma in Madrid. Ja, also das war mal 2:1 am 5. März, ich glaube 2008 war das, wenn ich das hier richtig sehe. Ich meine aber trotzdem, dass Real Madrid, sie kommen mit der Empfehlung eines 7:1 vom Wochenende, vierfacher Torschütze Cristiano Ronaldo. Real Madrid ist Favorit und aufgrund des Hinspiels schon, ich meine, die Roma müsste halt mit 2 Toren Unterschied gewinnen. Höher als 2:0, 3:1, 4:2. Und das wird, glaube ich, ein schwieriges Unterfangen. Also da müsste der Spielverlauf extrem für Rom sprechen, dass man halt wirklich in Führung geht und so Real eventuell knackt. Und das, also ich glaube da nicht dran. Real wird das Spiel beherrschen und gewinnen und letztendlich dann auch die Runde gewinnen und ins Viertelfinale einziehen. Ein weitere Champions League Partie, ein weiteres Rückspiel findet dann am Mittwoch Abend um 18 Uhr in St. Petersburg statt. Und da trifft Zenit auf Benfica Lissabon. Ja, Benfica Lissabon hatte am Wochenende das Topspiel gegen Sporting Lissabon. Und sie sind angetreten als Tabellenzweiter mit einem Punkt Rückstand und haben das Spiel bei Sporting mit 1:0 gewonnen. Und sind jetzt neuer Tabellenführer in Portugal. Das könnte doch Rückenwind geben. Das Hinspiel haben sie 1:0 gewonnen. Relativ spät fiel das Tor. War auch nicht ganz unverdient. Ich meine, ein Unentschieden hätte es wahrscheinlich auch getan, dieses Resultat. Insgesamt gab es bisher 2 Siege für Benfica gegen Zenit St. Petersburg. St. Petersburg hat 3-mal gewonnen. Unentschieden gab es noch keins. Kann eigentlich sagen, jeder gewinnt die Heimspiele, außer einmal. Gab es halt die Ausnahme, dass halt Zenit St. Petersburg 2:0 in Lissabon gewonnen hatte. Und das war beim Gruppenspiel. Und ja, ich denke, das Spiel ist relativ ausgeglichen. Kleiner Vorteil für Benfica Lissabon. Vielleicht auch durch den Rückenwind, durch das Hinspielergebnis. Zenit St. Petersburg ist nur Tabellenfünfter in Russland. Hat am Wochenende unentschieden gespielt gegen FK Krasnodar. Ja, man ist da jetzt nicht ganz so gut unterwegs. Aber ich glaube, zu Hause können sie da auch was reißen. Und das Spiel ist schon relativ offen. Klar, wenn Benfica ein Tor macht, braucht St. Petersburg schon 3. Das ist halt so diese Arithmetik. Und die Arithmetik, das macht halt auch immer wieder Spaß, diese Arithmetik irgendwie zu bemühen. Und anzuwenden in Bezug auf die Beschreibung eines Spiels oder wie ein Spiel laufen könnte. Denn es ist einfach mal so, sollte Benfica ein Tor machen, dann brauchen sie halt 3. Und 3 Tore ist halt nicht so einfach. Und Benfica ist auch wirklich eine sehr abwehrstarke Mannschaft. Also ich würde Benfica Lissabon als leichten Favorit sehen, also jetzt ich persönlich. Aber wirklich nur als leichten Favorit. Also das könnte, auch wenn es von den Namen her vielleicht jetzt nicht so spektakulär klingt, durchaus aber auch eine interessante Partie werden. Ja, und dann am Mittwochabend, 20.45 Uhr, eines der Gigantenduelle. Chelsea London gegen Paris Saint-Germain. Hinspiel 2:1 für Paris. Im Prinzenparkstadion in Paris, ja. Was sagt man nun zu dieser Partie? Ich meine, tja, diese Partie, 7 Duelle gab es bisher. 2 Siege Paris, 3 Unentschieden, 2 Siege Chelsea. Ist also ausgeglichen. Wobei ich sagen muss, ein Unentschieden war halt ein 2-2 nach Verlängerung in London. Es gab einmal schon ein Aufeinandertreffen im Viertelfinale. Das war ja in der Saison 2013-14. Da gewann halt Paris zu Hause mit 3-1. Chelsea aber dann knappe Woche später 2-0 in London in an der Stamford Bridge. Demzufolge war Chelsea durch das Auswärtstor ins Halbfinale eingezogen und Paris eben ausgeschieden. Ja, und ein Jahr später traf man sich dann im Achtelfinale und spielte in Paris 1-1. Das war das Hinspiel. Und in London, wie gesagt, 2-2. Da stand es halt auch nach 90 Minuten 1-1. Und Chelsea ist dann in Führung gegangen und Paris hat noch ausgeglichen kurz vor Schluss. Also, das waren bisher immer enge Duelle. 7 gab es bisher, wie gesagt. Es gab auch schon Gruppenspiele. Das war allerdings 2004. Einmal 0-0 und einmal ein 3-0 für Chelsea. Und jetzt kommt halt nach dem 2-1-Hinspiel Sieg für Paris das Rückspiel. Und ich erwarte eigentlich wieder eine sehr, sehr enge Partie. Chelsea ist im FA Cup noch dabei, den Titel können sie holen. Haben sich ja da überzeugend gegen Manchester City vor Wochenfrist durchgesetzt. Und jetzt halt den Titel auch in der Champions League noch anpeilen. Ich meine, in der Liga müssen sie halt sehen, dass sie noch irgendwie international kommen. Aber man kann sich natürlich auch über diesen Weg international qualifizieren. Aber Paris ist ein schwerer Gegner und Paris möchte natürlich auch mal den Bock umstoßen und Richtung Halbfinale marschieren. Natürlich kommt davor das Viertelfinale und dafür muss man halt Chelsea am Mittwoch rauskatapultieren. Das ist sehr, sehr schwer zu sagen, wer Favorit ist. Paris hat sich einen kleinen Vorteil erarbeitet, aber wirklich nur einen kleinen, weil das eine Auswärtstor hat Chelsea natürlich sehr, sehr viel ja, Mut gegeben und auch sollte auch Mut für das Rückspiel geben. Ich meine, Chelsea gut am Wochenende nur 1-1 gegen Stoke City. Paris hat auch nur 0-0 gespielt. Das wird eine sehr, sehr, sehr interessante Partie. Vielleicht auch eine sehr, sehr intensive Partie mit wenig Toren. Ein Einzelne für Chelsea würde reichen. Jedes Unentschieden reicht Paris. Ja, ich freue mich darauf, muss ich einfach sagen. Und es ist fast egal, wer ins Viertelfinale kommt. Es ist beides wunderbar und egal, was dann für eine Viertelfinalpartie ausgelost wird, mit Beteiligung dieser beiden Mannschaften, kommt da was Gutes raus. Ja, das war die Champions League. Also ich denke, 4 Duelle, die man einfach anschauen sollte und 4 Duelle, wo uns wieder richtig gute Fußball erwarten kann. Die Europa League am Donnerstag. Ja, da sind wir jetzt im Achtelfinale angekommen, nachdem wir die 16. Finalrunde schon haben wir durchgespielt. Waren auch schon sehr, sehr interessante Duelle dabei. Ich meine, Augsburg hat sich super geschlagen gegen Liverpool, finde ich. Schalke hat sich ein wenig blamiert, dann doch im Heimspiel gegen Schachtar Donetsk und hatten da letztendlich auch keine Chance, in irgendeiner Form weiterzukommen. Gut, okay, ist abgehakt. Jetzt kommt das Achtelfinale und da finden am Donnerstag eben die Hinspiele statt. Um 19 Uhr und 21:05 Uhr ist jeweils Anstoß. Und da finde ich, sind auch wirklich gute Partien dabei. Also zum Beispiel um 19 Uhr Schachtar Donetsk gegen den RC Anderlecht, der FC Basel gegen den FC Sevilla, der Titelverteidiger, Borussia Dortmund gegen Tottenham Hotspurs und Fenerbahce Istanbul gegen Sporting Praga aus Portugal. Das sind Tabellenvierter in Portugal. Um 21:05 Uhr spielt der FC Villarreal aus Spanien gegen Bayern 04 Leverkusen. Dann ein spanisches Duell, Bilbao, Athletic Bilbao gegen den FC Valencia. Der FC Liverpool in einem englischen Duell gegen Manchester United und Sparta Prag zu Hause gegen Lazio Rom. Ja, das sind die 8 Partien, die am Donnerstag ausgetragen werden. Ihr habt gemerkt, es gibt noch zwei deutsche Mannschaften. Um 19 Uhr spielt Borussia Dortmund im Heimspiel gegen die Tottenham Hotspurs. Der deutsche Zweite, also der Zweite der Bundesliga gegen den Zweiten der Premier League. Es gab noch kein Duell im internationalen Bereich zwischen den beiden. Und ich finde, das ist wirklich eine Partie, die sollte man sich anschauen. Denn erstens mal eine deutsche Mannschaft gegen eine englische Mannschaft, dann auch zwei solche Klassemannschaften gegeneinander. Das kann nur reizvoll sein. Und das wird auch richtig gut. Und ich denke einfach, Dortmund sollte am Donnerstag etwas vorlegen, da Tottenham eine doch sehr heimstarke Mannschaft ist. Und Dortmund, wenn sie jetzt wieder mit dem 2-0 nach Tottenham fahren könnten, glaube ich, ist die Ausgangsposition sehr gut. Oder zumindest gut. Und es ist nicht so, dass Dortmund Tottenham nicht schlagen kann, aber es ist jetzt auch nicht so, dass Dortmund, vielleicht ist Tottenham in diesem Jahr doch etwas stärker als der FC Porto es war. Denn Porto hat eigentlich in der portugiesischen Liga, die haben 6 Punkte Rückstand auf Benfica, glaube ich. Also es wird wahrscheinlich dann nichts mehr mit dem Meistertitel. Und Tottenham, die kämpfen natürlich in England noch um den Meistertitel. Obwohl das sensationell immer noch Leicester City wieder gewonnen in Watford am Wochenende. Tottenham nur unentschieden gegen Arsenal 2-2. Kam natürlich Leicester wirklich echt zugute oder zu Passe, dass das genau so ausgegangen ist. Ja, da hat Tottenham aber in der Schlussphase eben das 2-1 noch verspielt. Gut, sie lagen auch hinten. Okay. Also Dortmund sollte was vorlegen am Donnerstag und am besten auch kein Gegentor bekommen. Und dann nächste Woche nach London fahren. White Hart Lane. Warum nicht? Das wird ein interessantes Duell. Also bin ich echt gespannt. Freue ich mich. Um 21:05 Uhr spielt Bayer Leverkusen in Spanien beim FC Villarreal. Ja, das ist Achtelfinale, wie gesagt. Und genau das gleiche, die gleiche Konstellation gab es in der Saison 2010-11 schon einmal. Auch das Hinspiel in Spanien, 2-1 verloren, Bayer Leverkusen damals, und das Rückspiel in Leverkusen hat Villarreal mit 3-2 gewonnen. Also sie sind damals mit 2 Siegen relativ souverän ins Viertelfinale eingezogen, und ich denke auch dieses Jahr, Villarreal ist Tabellenvierter in Spanien. Sie haben am Wochenende zwar verloren gegen Las Palmas, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch, dass Villarreal ein richtig starker Gegner ist und Bayer Leverkusen hier unheimlich aufpassen sollte und am besten auch in Spanien nicht verlieren, damit man eben im Heimspiel dann alle Chancen hat, die Partie, das Duell nach Hause zu holen. Aber ich glaube, das wird richtig schwer, weil Villarreal auch richtig heimstark ist, auch abwehrstark ist. Und Leverkusen sollte sich zu manchen Patzer, die sie sich in der letzten Woche mit ihren 10 Gegentoren in einer Woche in 3 Partien, sollten sie einfach vermeiden. Denn wenn man dort 3 Gegentore kriegt, kann ich mir nicht vorstellen, dass man dann auch 3 oder 4 schießt. Und insofern sollte Leverkusen gut beraten sein, da einfach diszipliniert zu spielen, sicherlich auch ein Tor oder 2 zu machen, also zumindest nicht dort versuchen, nur zu mauern. Aber grundsätzlich würde ich meinen, dass man erstmal mit einer guten Abwehrleistung dort aufwarten sollte, um dann einfach eine gute Ausgangsposition auch in Leverkusen zu haben, damit man dann nicht völlig aufmachen muss und Villarreal einfach zum Kontern einlädt. Denn da sind sie auch gefährlich. Und das könnte dann wirklich das Ausscheiden für Bayer bedeuten. Es sind zwei wirklich sehr interessante Duelle mit deutscher Beteiligung. Freue ich mich drauf, muss ich sagen. Aber auch die anderen Partien, wenn ich jetzt so sehe, Bilbao, Valencia oder Liverpool gegen Manchester United, also das klingt dann schon auch wieder nach Champions League fast. Also ich finde ja, dass die Europa League in diesem Jahr sehr, sehr stark besetzt ist, obwohl ja mit dem SSC Neapel schon ein großer Favorit, der auch für mich großer Favorit war, ausgeschieden ist in der letzten Runde und gerade dann auch gegen Villarreal, ja. Das sollte Leverkusen wirklich gewarnt sein. Also, Schachtar Donetsk ist eine starke Mannschaft. Dann auch Fenerbahce ist nicht zu unterschätzen, finde ich. Oder Eben auch Tottenham, Sevilla sowieso. Sie haben jetzt zweimal hintereinander diesen Wettbewerb gewonnen. Also ihr verspricht auch noch einiges an Spannung zu kommen. Also das würde ich jedenfalls so sehen. Und ja, Dortmund und Leverkusen sollten sich eine gute Ausgangsposition am Donnerstag holen. Das gebe ich denen eigentlich mit auf den Weg. Das wissen die wahrscheinlich auch selber. Aber es ist auch nicht so, dass beide irgendwie das nicht könnten. Aber es wird auch nicht so leicht. Ja, damit hätten wir, glaube ich, oder hätte ich, glaube ich, den Spieltag gut analysiert, bewertet und auch den Ausblick auf die internationale Woche, ja, möchte ich hiermit dann beenden und ich wünsche euch allen eine gute, schöne Fußballwoche, auch insgesamt eine schöne Woche. Und am Freitag geht es dann 20:30 Uhr weiter mit dem Spiel Hertha BSC gegen Schalke 04. Samstag, Sonntag folgen dann die weiteren Partien. Und wir hören uns dann wieder nächsten Montag mit der Analyse zum 26. Spieltag mit dem Rückblick auf die Hinspiele in Champions und Europa League. Und nun bleibt mir nur noch zu sagen, folgt uns auf Twitter, Facebook unter @fansichten. Ich habe da jetzt am Wochenende auch schon ein wenig angefangen zu twittern, auch die Tore, so einen kleinen Torticker eingebaut sozusagen. Und ich werde das jetzt auch bei Champions League und Europa League versuchen, aber ich werde das hinbekommen und machen. Und auch am Wochenende wieder bei der Bundesliga. Und insofern könnt ihr da auch gerne mal reinschauen und folgt uns auf Twitter, auf Facebook. Diese Episode wird es dann wahrscheinlich ab morgen Vormittag bei SoundCloud wiedergeben und auch bei iTunes und rezensiert uns bei iTunes. Wir freuen uns da sehr über Feedback, aber auch freuen wir uns sehr so über Feedback. Das wäre wirklich schön, denn nur aus Feedback, meine ich, kann man lernen und kann man Dinge anders machen, verbessern. Und da kann ruhig oder sollte wirklich Kritik dabei sein. Also Lob ist toll. Das nehmen wir auch gern, aber auch Kritik. Und denn damit kann man eben halt die Dinge einfach nur ins Richtige, in die richtigen Bahnen lenken und einfach versuchen, anders zu machen. Ja, das waren jetzt viele Worte von mir. Ich hoffe, es war nicht so anstrengend, mir so lange dann doch zuzuhören. Ein wenig erkältet bin ich dann auch, aber es hat ja alles funktioniert. Mir hat es viel Spaß gemacht. Und ich denke, nächste Woche dann wieder mit Kevin. Und jetzt sage ich einfach, schöne Woche, macht's gut, tschüss und bis nächste Woche. Dankeschön.